Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts. Folge 6. Aus alten Märchen winkt es. Heine und Schumann. Dr. Sabine Brenner-Wilczek im Gespräch mit dem Pianisten Tobias Koch.
Heute habe ich das Vergnügen, mit dem Pianisten und Dozenten an der Robert-Schumann-Musikhochschule Tobias Koch zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Koch.
Dankeschön für die Einladung. Guten Tag.
Ich habe natürlich jetzt erstmal über Musik gesprochen. Als Pianist und Dozent ist das natürlich selbstverständlich. Aber ich weiß, dass Ihnen auch Heinrich Heine ganz besonders am Herzen liegt. Der heutige Podcast ist ja eine Folge anlässlich des Todestags Heinrich Heines. Aber so traurig möchten wir es heute natürlich nicht lassen. Lieber Herr Koch, Sie sind mit dem Heinrich-Heine-Institut schon seit so, so vielen Jahren verbunden. Ich bin mir ganz sicher, Sie haben bestimmt auch einen Heine-Lieblingstext. Ist das so? Und vielleicht verraten Sie uns ein bisschen über Ihre Heine-Lektüre.
Ja, wo soll man da anfangen? Das habe ich mich eigentlich schon auf dem Weg hier zu unserem Gespräch gefragt. Wenn ich ganz weit zurückgehe in die Kindheit oder in die Jugend, im wohlgefüllten Bücherregal meiner Eltern, spielte Heine eigentlich keine große Rolle. Oder vielleicht war er so weit oben in den Regalen, dass er mir unerreichbar war. In der Schulzeit, muss ich zugeben, habe ich eigentlich auch ganz wenig Erinnerungen, wodurch der Bezug zu Heine tatsächlich gekommen ist, ist durch die Musik. Das ist ganz klar. Also Heine wirklich einer der meist vertontesten Dichter. Irgendjemand hat sich mal die Mühe gemacht, diese ganzen Heine-Vertonungen aufzulisten. Ich glaube, es sind über 6000. Und es liegt natürlich auf der Hand. Heine ist unglaublich musikalisch. Also die Sprache, die ist so musikalisch, da singt es und da klingt es, wie Heine selber sagt, von einem Zauberland. Das ist natürlich das Zauberland der Dichtung, das Zauberland der Musik. Heine sagt das so wunderbar, da klingen sogar die Bäume, die Vögel schmettern, die Nebelbilder tanzen, luftige Reigen und. Es ist also so, dass Musik und Poesie, insbesondere in der Romantik, wo wir heute drüber sprechen wollen, die beiden sind sich unheimlich nahe. Und das sogenannte Kunstlied, also das auskomponierte Lied, das ist natürlich, möchte sagen, so eine Art Idealehe dieser beiden Künste, wenn man überhaupt von Idealehen sprechen kann. Aber da treffen sie sich auf jeden Fall. Und da kommt es eigentlich her. Und dann denke ich natürlich so an so wunderbare Zeilen aus der Dichterliebe von Robert Schumann, eben auf Texte von Heine, wo er dann sagt, aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand, da singt es und da klingt es von einem Zauberland.
Ja, das sind natürlich wunderschöne Zeilen. Kein Wunder. Heine ist tatsächlich, da sind wir sehr stolz drauf, sogar der meistvertonte deutschsprachige Autor überhaupt. Ja, der Rhythmus und dieser Zusammenhang, insbesondere im Sinne der romantischen Sympoesie, ist ja ganz offensichtlich. Auch die Sehnsucht bei Heine, aber natürlich auch der Humor Heines. Haben Sie für uns vielleicht ein kleines Beispiel parat, wie sehr Sie Heine lieben?
Also es sind natürlich endlos die Gedichte, um die es geht bei den Vertonungen. Aber es gibt eins, da bin ich mir gar nicht sicher, was es da für Vertonungen gibt. Aber das mochte ich immer ganz besonders und das spielt auch eigentlich an auf das, was Sie gesagt haben. Also diesen unglaublichen, möchte ich sagen, Empfindungsreichtum, der sich gleichzeitig irgendwie mit Skepsis und Ironie verbindet. Und da habe ich das Gedicht Das Fräulein stand am Meere. Das versuche ich mal vorzutragen.
Sehr gerne.
Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
Also ich finde das wirklich immer ganz wunderbar, diese kurze Passage. Und ich glaube, alle Menschen können damit was anfangen. Im Heine-Institut haben wir sogar ganze Malworkshops zum Kindererlebnistag damit gemacht. Es gibt aber auch eigene Erlebnisse, die ich genau mit diesem Text verbinde, wenn ich beispielsweise an die Nordsee fahre. Heine wurde ja als Hofdichter der Nordsee bezeichnet. Ja. Eine Ironisierung, die auch durchaus in eine Mythisierung von ihm befördert wurde. Das Meer war ja wie seine Seele und gleichzeitig ist es bei Heine, wie auch in diesem Text, doch immer noch gebrochen. Eine ganz reine Romantik konnte unser abgedankter Fabelkönig der Romantik doch nicht ertragen, oder? Wie sehen Sie das?
Genau, so sehe ich das auch. Also es ist ja ein ganz kurzes Gedicht und es geht natürlich, zunächst erlebt man irgendwie so ein bisschen sentimentale oder melancholische Naturbetrachtung in den Zeilen. Die Naturbetrachtung eines Fräuleins, also einer unverheirateten Frau in der Zeit. Ne? Und dann fordert der Sprecher eben, oder der Dichter fordert eben das Fräulein auf, munter zu sein und erzählt ihr ganz kurz und knapp, ja, der Sonnenuntergang ist eigentlich nur eine Illusion. Also dieses Gebrochene, man könnte fast sagen, also diese Dekonstruktion des romantischen Gedankens, wie wir uns den so wald- und wiesenmäßig vorstellen, der ist da wunderbar drin getroffen und das spiegelt tatsächlich auch diese Doppelbödigkeit und wie wir sicher später noch besprechen werden, auch die Zerrissenheit, die Heines Worten und Gedanken eben immer innewohnt.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, was sowohl die gebrochene Romantik, den Hauch der sagenumwobenen schwarzen Romantik anzeigt. Und es gibt noch ein sehr schönes Hörbeispiel, nämlich aus Schuberts Schwanengesang am Meer. In dieses Hörbeispiel würden wir jetzt vielleicht gerne einmal gemeinsam mit unseren ZuhörerInnen reinhören.
Das Meer glänzte weit hinaus im letzten Abendscheine. Wir saßen am
stillt sich mein Leib, die Seele stirbt vor Sinnen. Mich hat das Unglück still gefallen.
Wir hörten Franz Schubert, Am Meer, aus Schwanengesang, Deutschverzeichnis 957. Markus Schäfer, Tenor, Tobias Koch, Klavier.
Lieber Herr Koch, in der letzten Strophe wurde es recht dunkel, düster, auch anrührend. Heines Text endet mit den Zeilen: Mich hat das unglückselige Weib vergiftet mit ihren Tränen. Wären wir da bei der schwarzen Romantik angekommen?
Ja, das ist natürlich in der Vertonung von Franz Schubert jetzt hier, ist das unglaublich expressiv. Also da kommt auf den Text noch was drauf. Das kann man richtig erleben, wie dieser Giftpfeil eine Richtung findet, wenn gesungen wird, vergiftet mit ihren Tränen. Und dann auch die Tränen, die man spürt so förmlich, wie die von den Wangen ja herunterrollen musikalisch. Und diese schwarze Romantik, es ist natürlich klar, also wir haben da wieder diesen ganz starken Bruch. Am Anfang ist es ja ganz einfach und es ist eine wunderbare, simple, möchte ich fast sagen, sehr reduzierte, fast volksliedhafte Melodiegestaltung, die dann am Schluss sich eben wendet, auch sehr schön musikalisch dargestellt durch diesen Wechsel von Dur und Moll, also hell und dunkel, alle diese gebrochenen Elemente, die eben zu einer richtig guten Vertonung dazugehören. Und ich denke mir immer, dieses Lied ist ja in Franz Schuberts Todesjahr erschienen, ist in Franz Schuberts Todesjahr komponiert worden. Was hätte der Schubert noch alles mit dem Heine angestellt? Das sind natürlich dann so Fragen, die man sich als Musiker immer stellt und da gerne spekuliert. Aber dafür haben wir dann ja Schumann.
Das stimmt. Tatsächlich glaube ich, dass diese Femme Fatale auf dem Felsen, dieses Schwarze, wo Verderben, Verheißung miteinander in Beziehung stehen und die Seelenlandschaft außen ja durchaus auch die Seelenlandschaft innen widerspiegelt, immer mit dem Wasser im Hintergrund. Und Sie haben es ja schon gesagt, Wort und Ton ergänzen sich nicht nur, sondern kongenialerweise kommt noch ein großes, großes, körperlich erlebbares Surplus hinzu. Und da liegt in der Tat unser zweiter Hausheroe Robert Schumann, denn im Heinrich-Heine-Institut haben wir ja eine der größten Schumann-Sammlungen weltweit und stehen kurz vor der Eröffnung des Schumann-Hauses, natürlich Clara und Robert Schumann gewidmet, das versteht sich. Wie empfinden Sie die Kompositionen vielleicht rund um das berühmte Liederjahr 1840 von Robert Schumann?
Ja, also dieses Liederjahr muss man sich ja in der Biografie von Robert Schumann so vorstellen, eigentlich wie eine Explosion. Also es ist wirklich explosiv, was da passiert ist. Er hat bis dahin eigentlich nur Klaviermusik geschrieben, da hat er sich ganz drauf konzentriert. Und dann kommt eben diese Eheschließung oder zunächst die versuchte Eheschließung, muss man sagen. Das war ja ein steiniger Weg bis zur offiziellen Vereinigung von Clara und Robert Schumann. Clara Wieck, Robert Schumann, muss man sagen. Und irgendwie hat das natürlich auch mit der Situation zu tun, denke ich. Also Schumann geht irgendwie aus sich heraus in diesem Liederjahr. Da steht ein Lied nach dem nächsten. Er sagt irgendwo mal so schön, ich möchte mich tot singen wie eine Nachtigall. Und das bricht so irgendwie aus ihm heraus. Er hat dann tatsächlich, glaube ich, insgesamt so danach etwa 260 Lieder geschrieben, und davon ist der Korpus der Heine-Lieder sehr groß. Also das sind doch, denke ich, 40 Lieder insgesamt auf Texten von Heine. Und ja, da sind wir wieder bei dieser Idealehe. Ich kann das nur so sagen, ich habe vor einiger Zeit einen Meisterkurs gegeben in Moskau. Da kamen dann Studierende mit der Dichterliebe an, haben mir das vorgesungen. Mhm. Und natürlich habe ich denen zugehört und habe versucht, denen weiterzuhelfen. Aber innerlich habe ich gespürt, wie sehr ich da zu Hause bin. Also das ist irgendwie für mich Heimat. Das ist so das Beste aus zwei Welten, eben Poesie und Dichtung und Musik, was sich da wunderbar verbindet. Und ja, das spiegelt sich dann natürlich auch in meiner Biografie wieder. Deswegen bin ich da auch so glücklich drüber, weil ich eben auch diese beiden Seelen habe. Also ich, wenn ich nicht Klavier spiele, dann versuche ich zu lesen. Und wenn ich nicht lese, dann gehe ich spazieren. Und wenn ich nicht spazieren gehe, dann gehe ich wieder ans Klavier. Also es ist eben wirklich, es muss lebendig sein. Das ist ganz wichtig. Also man muss selber das erleben, was man weitergeben will. Und das ist eben, bei mir war das da in Moskau, um darauf zurückzukommen, eben ganz persönlich. Also das war ein ganz wunderbares Gefühl. Ich war so weit weg von Düsseldorf, aber dachte, irgendwie ist es doch ganz nah. Und ja, auch sogar diese deutsche Kultur, wo man sich fragt, wo stehe ich, wie sieht das aus? Da bin ich persönlich zu Hause, muss ich ganz offen sagen.
Ach, das freut mich, das zu hören. Eben diese ganzen lyrischen, ja, auch Kompositionen von Robert Schumann, dass sie diese auch so wertschätzen. Denn ich glaube, dass in Heine so viel Musikalität steckt und eben in Schumann so viel Poesie. Schließlich hat Schumann ja auch sehr lyrische Tempi-Bezeichnungen, deutsche Tempi-Bezeichnungen erfunden, von äußerst rasch, lebhaft, mit großem Feuer, melancholisch. Es hat sich in der Musikgeschichte nicht durchgesetzt, aber es ist natürlich auch Ausfluss des großen poetischen Erlebniswunsches, aber auch der inneren Landschaft von Robert Schumann. Und auch Heine hat zu den Nachtigallen ein durchaus hübsches Bild. Bei Heine heißt es übrigens der Nachtigallen-Wahnsinn.
Wunderbar.
Insofern ja, werden da auch die romantischen Bilder bei Heine immer wieder verschoben, haben aber sehr viel auch mit Lautlichkeit zu tun. Auch die Bilder und Poesien Heines klingen. Übrigens haben wir im Heine-Institut das Leseexemplar von Robert Schumann aus Heines Buch der Lieder. Als eben Robert Schumann so unglücklich in Clara Wieck verliebt war. Und wir können da die feinen Anstreichungen nachvollziehen. Und das Erste, was er angestrichen hat, war: Du bist wie eine Blume.
Ja, ist ja auch ein wunderbares Liebesgedicht. Ich glaube, das meist vertonte Heine-Gedicht endlos, also von der Romantik, also direkt nach der Entstehung des Gedichtes ging das los bis heutzutage. Also die modernen Komponisten arbeiten sich da auch noch dran ab. Und wir haben einmal in Düsseldorf einen Abend gemacht, wo wir nur Vertonungen von Du bist wie eine Blume präsentiert haben. Da erinnere ich mich gerade dran. Das war unglaublich kurios und auch sehr lustig, also zu sehen, wie die verschiedenen Komponisten mit dem Text umgehen. Und wie gesagt, also Heine eben als musikalischer Dichter eignet sich da natürlich wunderbar, wie wir auch gerade in dem Schubert-Lied gehört haben. Also die Vokale, die Kommata, die Punkte und alles, das passt irgendwie zusammen. Da kann man viel mit anfangen. Das ist natürlich so bei anderer Dichtkunst, zum Beispiel von Ernst Jandl, so was dann ja recht reduziert ist, ist das natürlich ungleich schwieriger oder vielleicht auch unmöglich. Aber bei Heine lag das eben auf der Hand und tut es heute noch, ja.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle noch in ein nächstes Stück hinein. Natürlich aus dem Liederkreis Dichterliebe. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne. Hier kommen natürlich auch Blumen vor.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebliche Salbe, Liebeskrone. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Reine. sie selber ballen, liebe ohne Schluss und Lili und Taub und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Reine, die Arme.
Wir hörten Robert Schumann. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne. Aus dem Liederkreis Dichterliebe. Opus 48. Christoph Prigardien, Tenor. Andreas Steyer, Klavier.
Ich spüre, wie wir hier geradezu mitschwingen mit diesem Text. Lieber Herr Koch, die Dichterliebe, was macht dieser Zyklus mit Ihnen, diese Geschichte rund um eine sehr alte Geschichte der Menschheit, nämlich die Liebe oder wie Heines einmal sagte, ich habe Zahnweh, aber Zahnweh im Herzen.
Naja, es ist natürlich eine alte Geschichte, aber wie Heine selber sagt, doch bleibt sie immer neu. Also egal, was man liest, was man hört, was man sieht, man soll es ja immer übersetzen zu einem selber. Es ist ja, man geht ja nicht ins Museum, ins Heine-Institut, um sich irgendwelche vor irgendwelchen Exponaten zu verbeugen, sondern tatsächlich zu überlegen, was macht das mit mir? Wie kann ich das einordnen? Wie gehe ich damit um? Wie setze ich das in Verbindung zum Helden des Hauses? Und ich war zwischen den Jahren, also kurz nach Weihnachten, war ich in der Altstadt und habe mir gedacht, ich war so lange nicht mehr oben in den Ausstellungsräumen, gehe einfach mal hin, schau mir das an und war wunderbar, also da diese Durchblicke zu sehen, durch die Räume, wo man von einer biografischen Station zur nächsten kommt und eben auch zum Beispiel die Schumann-Exponate dann auch sieht, was Sie erwähnt haben, das Handexemplar vom Buch der Lieder. Das sind natürlich ganz tolle Sachen. Die machen alle was mit mir. Im Endeffekt ist es aber so, es reißt mich einfach mit, weil es aktuell ist. Und gerade in dieser Aufnahme ist es natürlich wunderbar getroffen. Also es ist ja so schnell vorbei. Ich glaube, es ist der Weltrekord für dieses Lied. Unter einer Minute, 58 Sekunden schaffen das die beiden Interpreten, die ich sehr kenne und sehr schätze. Und das geht bei mir so weit, dass ich mir dieses Gedicht tatsächlich gar nicht langsam vorstellen kann. Also ich spüre irgendwie so, wie sehr mich der Schumann mit seiner musikalischen Ausdeutung da beeinflusst hat. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich eins alle in Liebeswonne. Also es ist wie ein moderner Rap, könnte man fast sagen. Und ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen mehr. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich einst alle in Liebeswonne. Also soweit geht dann tatsächlich auch diese Beeinflussung zwischen den beiden Welten bei mir.
Ja, als moderner Held der Liebeswonne durch das Düsseldorfer Heine-Institut wandelnd. Das wird hoffentlich bald auch im Schumann-Haus funktionieren. Dort haben wir tatsächlich auch ein Credo der Körperlichkeit und sozusagen des Miteinanders mit allen BesucherInnen, indem wir mit einem wissenschaftlichen Beirat zum Beispiel festgelegt haben, keine gezeigte, geschriebene Vertonung ohne hörbare Noten. Also ich hoffe, dass diese Wandelgenüsse und damit auch Erfahrbarkeiten das auch wirklich einlösen werden. Auf Flügeln des Gesanges, das weiß ich, ist auch ein Text, den Sie sehr schätzen, der vielleicht auch nochmal bei Heine eben diese Genüsse bereits im Text einlöst. Warum schätzen Sie diesen Text so?
Naja, zunächst natürlich mal wegen des Titels Auf Flügeln des Gesanges. Das ist ja eigentlich das Thema, worüber wir sprechen. Also ich spiele ja nicht nur Klavier, sondern auch Flügel. Also das ist ja das gleiche Instrument, eben das große schwarze Ding, hinter dem man dann sitzt. Und davor oder daneben steht ein Sänger oder lehnt sich an den Flügel an, ganz wie der das will. Und das ist natürlich irgendwie ein Motto, weil das Problem beim Klavier ist ja allseits bekannt, das ist sozusagen ein Schlaginstrument, man drückt auf eine Taste und dann macht es irgendwo Bumm im Instrument, in der Mechanik und dann entsteht ein Ton. Und was alle Pianisten versuchen, was ihnen jede Pianistin sagen wird, sie versuchen auf dem Instrument zu singen. Das ist kein Klischee, das ist die wirkliche Herausforderung. Und Das ist wunderbar, dass man das alleine kann, aber umso schöner ist es natürlich, wenn man das zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner macht, eben Sängerin oder Sänger, und da gegenseitig ja sich wieder, um mit der ersten Textzeile zu sprechen, sich wirklich beflügelt. Darauf kommt es irgendwie an, also dass man lebendig zusammenarbeitet. Und dieses ganze Gedicht ist natürlich sehr ruhig und wunderbar und ich nehme es auch irgendwie sehr ernst und es hat so was Kontemplatives, was sehr Friedliches, was ich natürlich auch sehr schätze, neben dieser ganzen Aufregung von der Rose, der Lilie, was wir eben davor gehört haben.
Würden Sie uns denn vielleicht die Freude machen, uns einmal im Worte zu beflügeln mit den Flügeln des Gesanges?
Ja, da hätte ich natürlich am liebsten einen Sänger für.
Das schaffe ich leider nicht, ja. Aber Sie haben viele ZuhörerInnen, ja, und mich auch.
Ja, ich werde es mal versuchen. Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trage ich dich fort, fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort. Dort liegt ein rot blühender Garten im stillen Mondenschein. Die Lotosblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Die Veilchen kichern und kosen und schauen nach den Sternen empor. Heimlich erzählen die Rosen sich duftende Märchen ins Ohr. Es hüpfen herbei und lauschen die frommen, klugen Gazellen und in der Ferne rauschen des heiligen Stromes Wellen. Dort wollen wir niedersinken unter dem Palmenbaum und Liebe und Ruhe trinken und träumen seligen Traum. Das ist natürlich wunderbar, diese Vorstellung, man ist unterwegs, also es ist ja offenbar, sind das zwei, die kommen dann irgendwo an und sind in Wirklichkeit gar nicht da, sondern sie verlieren sich dann im Traum, in dieser Traumwelt, oder alles löst sich irgendwie auf. Da haben wir wieder dieses Illusorische, was ich so wahnsinnig gerne mag bei Heine. Jenseits Ironie, Spott, oder oft ist er ja auch sehr salopp, aber ich glaube doch hier, da geht er wirklich an die Substanz und bleibt auch einmal wirklich da.
Ja, das Sehnen hat einen Zielort, den Liebesort natürlich. Vielen Dank erstmal für die duftenden Märchen in unseren Ohren. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vor allen Dingen auch, weil bei Heines natürlich immer wieder vexierartig gebrochene Schilderungen sind. Der Traum, die Sehnsucht, der Schatten, das weibliche Gegenüber. Das spielt natürlich eine große Rolle und hat wiederum aber auch mit den Farben so etwas wie mit Worten nicht nur etwas zum Klingen bringen, sondern auch fast wie ein Gemälde malen. So fühle ich das immer, insbesondere diesen Text, sodass wir vielleicht sagen könnten, es ist nicht nur die Verbindung bei Heine zwischen Literatur und Musik, sondern ich habe fast das Gefühl, es ist so ähnlich wie zur Schumann-Zeit in Düsseldorf am Rheine, wo eben Pinsel, Pult und Piano faktisch zusammenwirkten. Und Heine hat das aber schon wie in einem großen Wasserglas alles in seiner Poesie schon zusammengenommen. Und das rührt mich persönlich immer ganz besonders an dem Text.
Das sagen Sie so wunderbar. Ich kann das wirklich nur zurückgeben. Also da ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite aus.
Vielleicht mögen wir dann in das nächste Musikstück zusammen hineinlauschen. Natürlich wieder mit dem Thema der Liebe. Ein Jüngling liebt ein Mädchen.
Ein Mädchen, die hat eine andere Welt, der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen, der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie uns passiert, dem bricht das Herz entzwei.
Wir hörten Robert Schumann
Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Aus dem Liederkreis Dichterliebe, Opus 48. Christoph Prigardien, Tenor. Andreas Steyer, Klavier.
Dem bricht das Herz entzwei. Dramatischer könnte es nicht sein, lieber Herr Koch. Wie empfinden Sie denn diese Vertonung?
Ja, es ist, wie Sie sagen, also es ist ja zunächst mal ganz frech, fängt das Lied an. Also man spricht da in der Musik von Synkopen. Das heißt, wenn Unregelmäßigkeiten im Metrum, in der Taktart auftreten, also die dumm, badum, badum, badum. Das ist immer so ein Pro und Contra in der Musik, im Klavier. Und da kommt dann, ja, so quasi im Parlando, im Gesprächston, kommt dann der Sänger, der erzählt da relativ lakonisch, um was es geht. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat eine andere erwählt, typisches Heine-Thema. Also dieser Liebesverrat, der ist ja bei ihm, zieht sich ja durch diese ganzen frühen Gedichte immer wieder durch. Und es geht halt eben den Gang, den es geht in diesen Geschichten. Und dann kommt eben das Ende. Und das macht Schumann ganz großartig. Vorher ist die Melodie, schwankt, geht rauf und runter. Der Sänger macht das ganz wunderbar. Und dann kommt der Hammer sozusagen am Schluss. Dem bricht das Herz entzwei. Da bleibt Schumann immer auf dem gleichen Ton, insistiert und sagt dann, dem bricht das Herz entzwei. Und dann ist es noch nicht vorbei. Dann kommt wieder Schumann mit ins Boot, macht dieses tolle Klaviernachspiel, wo er das alles nochmal kommentiert. Das wird schneller, das dreht sich um sich selber. Das bekräftigt das und am Schluss kommen dann so drei Akkorde. Bom, bom, bom. Das ist so wie in der Oper. Alles vorbei, alles aus, Vorhang, Ende.
Ja, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich ein dramatischer Abschluss. Ich glaube, so dramatisch mag ich auch unser Gespräch fast schon zu Ende bringen. Ich möchte mich auf das Allerherzigste bedanken. Ich glaube, wir beide freuen uns sehr, denn wir haben gezeigt, wie sehr Heine und Schumann doch zusammenwirken, wie gut Heine und die Musik zusammenpassen und ganz örtlich, räumlich, erfahrbar wird das ja bald mit dem Schumannhaus und es ist ja kein Geheimnis, es ist sogar eine literarisch-musikalische Trias auf der Bilker Straße in Düsseldorf, nämlich mit Heinrich-Heine-Institut, künftigen Schumannhaus und dem Kammermusiksaal der Stadt Düsseldorf. Lieber Herr Koch, ich hoffe, dass Sie baldmöglichst nicht nur als Besucher, sondern immer wieder als Konzertierender auch zur Straße der Romantik und Revolution kommen und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, auch Clara Schumann uns oft mitbringen. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Und jetzt hören wir zum Abschluss noch das Volksliedchen aus Robert Schumanns Album für die Jugend.
Wir hörten Robert Schumann, Volksliedchen, aus dem Album für die Jugend, Opus 68. Tobias Koch, Klavier.